Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Okay, ja, dann sage ich an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Stefan. Ja, freue mich ganz besonders, quasi ein Ehrengast, den ich mir schon länger gewünscht habe, und dann kam auch noch ein Buch, das ich dann gelesen habe, und dann habe ich es mir noch mehr gewünscht, dass das klappt, dass wir uns mal hier in meinem Podcast, der ja nicht so, ja, so bekannt ist, dass du sagst, juhu, endlich darf ich da auch mal hin, aber du hast ja trotzdem die Zeit genommen für mich dafür. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielleicht kannst du kurz erzählen, wer du bist. Ich glaube, die meisten kennen dich, aber ich habe auch mit ein paar Kollegen gesprochen, denen hat der Name Stefan Rupana nichts gesagt, was mich wundert, aber okay, soll es geben. Vielleicht kannst du ein paar einleitende Worte kurz selber zu dir sagen.
Ja, Dirk, danke schön für die einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, mit dir heute sprechen zu dürfen. Mein Name ist eben Stefan Rupaner. Ich bin ehemaliger Schulleiter der Alemannenschule Wutöschingen. Und bin Begründer sozusagen der Schmetterlingspädagogik. Das ist die Pädagogik, die man an der Alemannenschule in Wutöschingen seit vielen Jahren macht. Und habe auch ein Buch geschrieben, das beim Rowohlt Verlag vor kurzem erschienen ist. Das könnte Schule machen, und seit es erschienen ist, ist in der Spiegel-Bestsellerliste, was ich gar nicht so gedacht hätte, dass irgendjemand interessiert, was in dem kleinen Kaff Wutöschingen die letzten 15 Jahre so alles schulisch abgelaufen ist. Und ich freue mich, jetzt hier sein zu dürfen. Und wenn ich viele Podcasts mache, mache ich das auch so aus dem Grund, weil ich Vorsitzender der Materialnetzwerkgenossenschaft ist. Es ist eine gemeinnützige Genossenschaft, die kostenlose Lernmaterialien für jedermann auf digitaler Basis zur Verfügung stellt. Und ich bin viel unterwegs, war letzte Woche in Linz und bin am Montag in Hannover und an unterschiedlichen Ecken überall. Wollen sich Schulen verändern und wollen etwas machen, damit die Schule nicht mehr der Ort des Lehrens ist, sondern der Ort des Lernens wird. Und dabei unterstütze ich die Schulen.
Ja, auf das Materialnetzwerk kommen wir natürlich noch zu sprechen, bestimmt, weil das interessiert mich natürlich sehr, weil wir in Bayern haben ja auch so ein Programm, das nennt sich Digitale Schule der Zukunft. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, Jahrgänge auszustatten mit digitalen Endgeräten, und zwar quasi flächendeckend. Und das ist halt genau auch sowas, ja, wir müssten das selber dann für die Schüler bereitstellen und uns selber so eine, ja, mit MEBIS zum Beispiel so eine Plattform aufbauen. Eigentlich sozusagen jede Schule für sich. Es gibt so eine Austauschmöglichkeit. Aber sowas ist natürlich mal wahnsinnig spannend, wenn sowas Großes schon existiert, wo man ja drauf zugreifen kann und wo man vielleicht sogar auch mitarbeiten kann. Von daher kommen wir da bestimmt später nochmal drauf. Ja, genau, also das Buch hat mich natürlich total beeindruckt aus mehrerlei Hinsicht, weil ich viele, viele Sachen in dem Buch entdeckt habe oder mir quasi ja bekannt vorkamen. Und das Faszinierende war, dass an den bestimmten Stellen, wenn es so um Schulentwicklung geht, ihr das einfach, oder du in dem Fall, das einfach durchgezogen hast, und ich das immer so, auch aus dem Feedback von anderen Schulen mitbekommen habe, dass da der Widerstand dann so groß ist, dass man es halt dann einfach wieder sein lässt. Und da muss man schon mal sagen, was ist da so die, oder wenn du rückblickend mal zurückschaust, was hat dich dabei unterstützt oder was hat dir die Möglichkeit gegeben, diese wahnsinnigen Veränderungen von einer, würde man sagen, normalen Schule, so wie auch ich auf einer war und bin, zu doch dieser sehr stark reformierten Schule geglückt ist? Also welcher, würdest du sagen, da sind so drei Punkte, die haben mir besonders geholfen oder die haben mich besonders unterstützt?
Also der mit Abstand wichtigste Beweggrund, es anders zu machen, ist der Blick auf die Kinder, oder eher noch gesagt, der Blick vom Kind aus. Wir müssen uns alle mal versuchen, in die Position von Kindern zu versetzen, die immer 45 Minuten irgendwas einfach denken sollen und irgendwelchen Planungen, die einer vorher gemacht hat, folgen sollen, 45 Minuten lang. Wir haben alles verändert, weil wir uns gefragt haben, was brauchen die Kinder, was brauchen die Lernenden? Was können wir machen, dass sie jeden Tag gerne aufstehen und sagen, ja, wie geil, in die Schule zu gehen und wie kann ich mich da selbst verwirklichen. Ich kann mein Leben leben, ich kann meine Interessen leben, ich kann meiner Muse nachgehen, so wie Aristoteles die Schule beschrieben hat. Und wenn man diesen Blick wagt und sagt, wir machen nicht, was den Lehrern gut tut, sondern was den Kindern gut tut, dann machen wir eigentlich das Richtige, weil dann geht es später den Lehrern auch gut, die bei uns ja nicht mehr Lehrer heißen, sondern Lernbegleiter. Und die Schüler heißen nicht mehr Schülerinnen und Schüler, die heißen jetzt Lernpartnerinnen. Und so haben wir ganz viele Taxonomien auch geändert und andere Bezeichnungen eingeführt. Und wobei das nicht nur die Bezeichnung eine andere ist, sondern weil wir da wirklich was komplett anderes machen. Und ich glaube, wenn wir einfach nur drauf schauen, was macht die Kinder glücklich, sind wir auf dem richtigen Weg. Weil wenn die Kinder glücklich sind, sind die Eltern dann glücklich und sind die Lehrkräfte auch glücklich.
Ja, das ist natürlich, ich sage jetzt mal ganz böse, einfach gesagt. Gell? Also ich glaube schon, dass wir uns als Lehrer ja ständig die Gedanken machen, wie kann ich die Schüler motivieren, wie kann ich einen Unterricht, ja, ich weiß, das Wort ist das böse Wort, aber wie kann ich meinen Unterricht gestalten, irgendwie so, dass man sagen kann, es könnte den Schülern auch gefallen, wobei ich, das muss ich gleich immer sagen, wenn ich sowas rede, oft dann eingebremst werde, gesagt werde, naja, also um Spaß geht's ja hier eigentlich nicht, sondern wir müssen schon auch schauen, dass die Schüler was lernen und die Schülerinnen. Und insofern war auch das meinte ich ja damit, wie hast du das geschafft, die Idee dann auch durchzusetzen? Ich meine, die Erkenntnis, okay, die kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, die steckt in vielen Köpfen von uns Lehrerinnen und Lehrern zumindest ansatzweise schon drinnen. Und auch wenn man, wie ich, in der Schulentwicklung und andere mitmachen, dann ist natürlich das Bestreben schon da. Aber dann versucht man das so in Gang zu bringen und dann trifft man ja irgendwann auf die Lehrerkonferenz. Das war ja bei dir auch so. Ich meine, das ist auch irgendwann an die Leute gegangen und dann haben die dann gesagt, juhu, ja, das machen wir jetzt, oder?
Ja klar, aber wenn wir sagen, wir verschauen, weil wir müssen schauen, dass die Kinder was lernen. Wir machen ja genau das Gegenteil. Wir lassen ihnen ja keine Zeit zum Lernen. Meine Tochter hat vor 12 Jahren das Abitur gemacht, hat gesagt, Papa, ich gehe heute nicht in die Schule, schreibe mir eine Entschuldigung, dass ich krank bin, ich bleibe zu Hause, ich will lernen. Denn genau das ist ja das Problem, dass man in der Schule eben nicht lernen kann, weil wir dauernd Unterricht machen. 3 Dinge braucht das Lernen, Raum, Zeit und Expertise. Wir geben ihnen weder die geeigneten Räume, um darin zu lernen, weil das ist ein Klassenzimmer nicht. Wir geben ihnen nicht die Zeit zum Lernen, wenn wir dauernd Unterricht machen. Und die Expertise war vor 150 Jahren mal der Lehrer alleine. Und dann kamen Bücher und andere Sachen noch mit dazu. Und inzwischen ist die Expertise vom KI bis online Rückmelde, Feedbacks, Apps und so weiter. Da gibt es ganz andere Sachen. Und da hat sich die Schule nicht drauf eingestellt. Die macht immer noch ihren Unterricht. Wenn wir von dem nicht wegkommen, können die Kinder eben gerade nichts lernen.
Ja. Also wie gesagt, ich bin ja da an vielen Stellen in deinem Buch deiner Meinung. Bin auch, also dran als einzelne Teile. Das ist halt immer das Problem, das gemein, also das komplette Konzept von eurer Schule so einfach auf eine andere Schule zu übertragen, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Also man muss ja quasi sagen, man muss irgendwann mal die Erkenntnis haben, dass sich was ändern muss. Und das fand ich auch, das war auch ein weiterer faszinierender Punkt, eben einfach diese stringente Durchsetzung der Idee, die du hattest, dann auf die Schule quasi auch direkt anzuwenden. Jetzt habt ihr da, habe ich gesehen, so 4 Säulen, auf denen quasi das Konzept so aufbaut, das ist gerade schon angedeutet. Ich habe dann gesehen, da steht so Anstand, Selbstverantwortung und auch der Wille, also Wille des Schülers letztendlich. Ich meine, Anstand, das habe ich ja, erwarte ich ja eigentlich von jedem Schüler. Und wenn ich aber bei uns so rumschaue und unsere Schülerklasse angucke nach ein paar Monaten in ein neues Schulgebäude, so ist es bei uns, wir sind in ein neues Schulgebäude gezogen vor einem Dreivierteljahr. Da sieht es schon nicht so nach Anstand und Verantwortung aus, aber das ist ja ein Grundpfeiler bei euch. Wie setzt ihr das um oder wie versucht ihr den Schülern ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass das, was sie hier nutzen, auch ihnen gehört, zu ihnen gehört und dass sie dafür auch eine Verantwortung tragen? Weil irgendwie scheitern
also wir uns, dran? Auf der die drei Buchstaben ASW, Alemannschule Wutösching, stehen auch für Anstand, Selbstverantwortung und Willen. Und auf dem A steht eben die Säule, wir gehen respektvoll um mit Mensch, Tier und Material. Und Tolstoi hat mal gesagt, Respekt bekommt man nicht, Respekt muss man sich verdienen. Respekt ist nichts, was ich anordnen kann. Du bist jetzt respektvoll, du musst jetzt Respekt lernen. Respekt kriegt man, wenn man die Kinder ebenso respektvoll behandelt. Das tun wir nicht. Wir zwingen die, in Klassenzimmer reinzusitzen und dem zu folgen, was da vorne einer sagt. Das ist doch kein respektvoller Umgang. Warum erwarten wir dann Respekt von denen? Wir gehen nachhaltig mit Schülern respektlos um. Allein durch das System. Wo gibt es denn das noch, dass einer irgendwo da reinsitzen muss und nicht aus dem Zimmer raus darf? Ja, kann man aufs Klo oder sowas vielleicht. Und dann soll er ins nächste Zimmer reinlaufen, weil da ein anderer Lehrer ist. Oder da im Zimmer bleiben, weil da ein neuer Lehrer kommt. Wir gehen doch nicht das ist schon nur ein Ausdruck der Respektlosigkeit, die wir an den Tag legen, wenn die Kinder sich respektlos gegen Einrichtungsgegenstände und gegen Lehrkräfte wenden. Respekt muss man sich verdienen. Und dann müssen wir mal anfangen, eine Umgebung zu schaffen, wo Kinder jeden Tag gerne in die Schule kommen, wo sie erstmal respektvoll behandelt werden. Dann können wir Respekt erwarten. Im bisherigen Schulumfeld ist es unverschämt zu sagen, die sollen Respekt zeigen.
Ja, Respekt vor dem Eigentum des Staates sozusagen, dass man sagt, naja, es gehört hier nicht, also du kannst jetzt auch nicht damit machen, was du willst. Das denke ich mal schon so eine Bürgerpflicht, die man schon erwarten kann. Aber ja, natürlich. Ich meine, die Einrichtung ist jetzt nicht gerade etwas, was einem Teilnehmer Respekt abverlangen könnte. Aber wir haben es ja so, wenn jemand das beschädigt, gibt es halt einen Verweis. Das heißt, wir bestrafen viel. Das macht ihr ja ganz anders. Also aber hier gibt es ja jetzt nicht
nein,
etwas.
Machen wir nicht.
Nein. Ja, genau. Aber wie macht ihr es dann? Also wie habt ihr dann so eine Art
wir haben,
System?
Also erstens mal ist in vielen Schulen ist ein Klassenzimmer, die sind nicht schön. Da ist kein Sofa drin. Ich kann mich da nicht auf den Boden legen, weil es zu dreckig ist, weil alle mit Straßenschuhen reinlaufen. Die Wände sind oft nicht schön. Da sind Hartschalenstühle und Tische. Mehr ist nicht im Klassenzimmer drin. Wir stellen ihnen auch schon grundsätzlich mal keine Umgebung zur Verfügung, die man respektieren kann. Das heißt, unsere Innenarchitektin hat gesagt, wenn du eine vandalensichere Schule baust, eben mit solchen Stühlen und abwaschbaren Toiletten und so weiter, dann erziehst du, also wer eine vandalensichere Schule baut, erzieht Vandalen. Wer eine Umgebung zur Verfügung stellt, die verletzlich sein kann, erzieht respektvolle Menschen. Deswegen müssen wir eine schöne Umgebung zur Verfügung stellen. Bei uns das ist nicht teurer. Also unsere so schönen Sofas, die wir haben, wenn man die auf den Bildern sieht, unsere Kissen auf dem Boden, wo sie liegen, unsere Teppiche, die sind alle weitaus günstiger als vom Schulmöbelverlag gekaufte Möbel. Aber bei uns kommen die schon und ziehen sich Hausschuhe an, wenn sie in der Schule sind. Damit signalisieren wir schon, du bist hier zu Hause. Es ist deine Umgebung, auf die du die Acht geben kannst, wo es auch lohnt, auf die Acht zu geben, weil sie schön ist. Klassische Schulen, viele Klassen sind nicht schön. Das war auch nie ein Kriterium, dass man das überhaupt haben wollte. Und da fängt im Prinzip schon alles an, weil wir nicht die entsprechende Lernumgebung zur Verfügung stellen. Und wenn man das macht, beweisen ja unsere Schüler sehr gut, dass sie das wohl darauf Acht geben können. Natürlich haben wir auch Maßnahmen, wie man das einhält. Aber das ist zum Beispiel die Graduierung. Wenn ein Schüler kommt, dann ist er Starter, hat er bestimmte Rechte, bestimmte Pflichten. Wenn er auf dem Marktplatz, auf dem kooperativen Bereich lernen will, dann kann es ihm seinen Lernbegleiter erlauben für so und so lange Zeit. Dann muss er sich wieder melden. Wenn er mit den Rechten gar nicht gut umgehen kann, wird er Neustarter. Dann muss er wegen jeder Kleinigkeit fragen. Das haben wir aber nicht mal. 5% der Kinder sind dann Neustarter. Die allermeisten sind Durchstarter. Ein Durchstarter hat gezeigt, dass er die Verantwortung für sein Lernen und für sein Handeln in vollem Umfang übernehmen kann. Der kann dann, solange er will, das iPad haben, der kann frei aussuchen, in welchem Lernhaus er lernt, ob er im Marktplatz lernt, ob er im Coworking Space geht, ob er an den Inputs teilnimmt. Das kann sowieso jeder entscheiden. Er hat ganz, ganz viele Freiheiten. Er kann im Freien lernen, kann das Schulgelände verlassen. Und dann haben wir noch die oben drüber, die nicht nur für sich komplett die Verantwortung übernehmen, sondern für die anderen, die quasi Nachhilfelehrer in Deutsch, Mathe, Englisch oder sonst was sind. Das sind die Lernprofis. Ein Lernprofi kann auch mal sagen, heute ist schönes Wetter, ich bleibe zu Hause und mache da meine Sachen. Oder ich gehe ins Schwimmbad, weil es so schön warm ist. Und die Lernprofis in der Oberstufe, die bekommen einen Schlüssel von der Schule, können 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag die Einrichtung der Schule benutzen, inklusive Fitnessstudio. Das heißt, man bekommt sehr viel Freiheit, wenn man Verantwortung übernimmt, und man hat weniger Freiheiten, wenn man keine Verantwortung übernimmt.
Was ja eher ein Belohnungssystem dann wäre, als das, was bei uns üblich ist oder was wir ja auch selber als Schüler kennen, das Bestrafungssystem mit Verweis.
Genau. Wir sagen auch, zu lernen ist Belohnung. Du musst nicht lernen. Als wir ganz am Anfang, wir waren eine Grund- und Hauptschule, haben wir gesagt, hier ist die Chill-Ecke, da können alle reinhocken, die nichts machen wollen. Und das haben dann auch, am Anfang war die Chill-Ecke voll. Und da haben sie gegrölt, yeah, wir müssen nichts machen und so weiter. Das musst du halt als Lehrkraft aushalten. 2-3 Wochen und dann stört das, will das keiner mehr. Es ist nämlich brutal langweilig, nichts machen auf Dauer.
Naja.
Besonders wenn man es darf.
Das ist es, genau. Dann, wenn es nimmer, ja, das ist richtig. Jetzt steht ja hier das Wollen. Meine Schüler würden dann sagen, ja, natürlich gehe ich in Schule und das ist ja klar, Wollen, naja, mehr oder weniger. Jetzt in der neuen Schule natürlich mehr als vorher. Wir haben es auch schön, das muss man sagen. Wir haben auch Sofas, wir haben Lernlandschaften und so weiter, die sehr schön gestaltet sind. Haben also da schon
Habt
ganz gute
Habt ihr auch Hausschulkultur?
Bitte?
Habt ihr auch Hausschulkultur bei euch?
Nein.
Dass die Hausschuhe anziehen?
Nein, aber wir haben
und
Teppich.
Die Sofas bleiben trotzdem schön.
Echt, wir haben Teppich und haben natürlich Straßenschuhe. Ja, das ist. Ja, das sind auch so Punkte, wo die Schüler einfach sagen: Na, da passt was nicht so ganz zusammen. Also, wir haben jetzt hier wieder diesen Teppichboden und kommen am Winter mit unseren. Ja, das nehmen schon die Schüler dann auch manchmal sensibler wahr als man selber. Man sagt, ja, aber wie sonst? Mit Hausschuhen jetzt echt? Wie im Kindergarten und so? Ja, hört man dann schon so ein paar abfällige Kommentare zu solchen Ideen. Aber klar. Dementsprechend sehen teilweise die Sofas halt auch schon aus, dreckig und das nach 3/4 Jahr, weil man keine offizielle Lösung jetzt hat, wäre natürlich eine Möglichkeit, ja klar. Also man muss nur die guten Sachen, die ja auch aus der Grundschule teilweise sind, auch einpflegen und fortführen und nicht einfach sagen, naja, klappt eh nicht. Genau, Wille und Selbstverantwortung meint jetzt auch das selbstverantwortliche Lernen dann auch. Das heißt, es ist jetzt in den seltensten Fällen so, dass ihr den Frontalunterricht sozusagen vorantreibt, aber ihr habt schon auch Input, weil ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, dass ich jetzt sage, ich habe in Chemie die Redoxgleichungen oder ich habe jetzt in Biologie die Genetik mit ihren ganzen Regeln, die halt so vorherrschen, dass man sich die jetzt auf eigene Verantwortung so komplett selber beibringt, sondern ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich da den Schülern schon ein bisschen Input geben kann. Wie ist da so das Verhältnis zwischen den Zeiten für Input und den Selbstlernphasen, wenn man das jetzt mal so, was weiß ich, 1:3 oder 1:4 von der Zeit her in der Woche?
Könntest du von der Redoxgleichung einen Erklärfilm organisieren oder selber machen?
Ja, würde ich mir zutrauen, ja klar.
Ja, könntest du auch so einen Mini-Podcast aufnehmen über Redoxgleichungen? Ein Gespräch mit jemand?
Schon schwieriger, aber wäre mal eine Herausforderung.
Ja, aber könntest du, also das müssen unsere Lehrer halt können bei uns. Könntest du ein Learning-App programmieren, wo man bestimmte Sachen über Antworten für die Redoxgleichung machen könnte?
Haben wir alles theoretisch drauf, ja.
Ja.
Nicht alle, aber einige.
Und dann könnte man natürlich auch irgendwelche noch Übungen dazu machen und könntest du genauer definieren in Teilzielen, was man können muss an der Redoxgleichung? Also ich muss wissen, woher der Name kommt. Ich muss, also so in Teilzielen, könntest du das formulieren als Lehrer? Genau so machen wir das nämlich. Ja. Wir machen Lernpakete, da sind Erklärvideos drin oder gesprochene Texte oder Lesetexte oder Darstellungen, Bilder. und da wird es dann erklärt. Und dann kann man den Erklärvideo, das, was der Lehrer auch erklärt, halt 5 oder 10 Mal anhören, bis man es kapiert hat, kann die Sachen üben und schaut immer, also am Anfang mit den Materialpaketen sind die Erläuterungen, also die Teilziele erläutert. Was muss ich im Detail können? Und daran orientieren sich die Kinder beim selbstorganisierten Lernen. Das heißt, es braucht die richtigen Werkzeuge, um selbstorganisiert lernen zu können. Und gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern, also in Mathematik, Physik, ist ein sehr großer Anteil selbstorganisiertes Lernen. Wir unterteilen ja bei der Schmetterlingspädagogik auf der einen Seite das selbstorganisierte Lernen, das du mit einem Team machen kannst, aber das eigentlich frei von Zeit und Raum funktioniert. Du kannst das in Ferien lernen, auf dem Marktplatz, im Coworking Space, zum Input gehen. Du kannst es machen, wann und wo du willst, kannst du das lernen. Und das andere ist Lernen durch Erleben. Wenn es da eben noch Versuche gibt zu der Redoxgleichung, das muss man dann gemeinsam machen. Das wäre dann Lernen durch Erleben. Und so muss jede Fachschaft überlegen, wie bietet sie das an. Mein Sohn der war bei uns in der Schule, hat bis zur 10. Klasse keinen einzigen Mathe-Input besucht und hat später Leistungskurs Mathematik in der Oberstufe belegt und hat ein sehr gutes Abitur in Mathematik gemacht. Ohne bis Klasse 10 je überhaupt Unterricht oder Input gehabt zu haben. Weil alles über Selbstlernmaterialien geht, über Peer Groups. Und was wir halt immer haben, ist in dem Fall die Mathe Corner, da gehen wir dann hingehen, die Mathe Lounge, das sind irgendwelche Mathelehrer, wenn ich es nicht blick, frage ich einen von denen. Und so gestalteten Unterricht braucht es nicht.
Ist dann eigentlich in der Oberstufe dann ganz normal, so wie bei uns jetzt auch, einfach Kurssystem mit klassischem Unterricht oder fahrt ihr das Materialkonzept dann auch in der Oberstufe weiter? Wie ist es dann dort?
Ja, das funktioniert ja immer besser. Mhm. Also oben raus, mein Nachfolger, der Thomas Mühl, der ist Physiklehrer. Als der zu uns in die Schule kam, habe ich mir erst gesagt, pass auf, du hast einen 5-stündigen Kurs bei uns, aber du darfst nur 3 unterrichten, hat er gemeint, das geht ja überhaupt nicht. Wie soll denn das gehen? Die hatten ja sowieso keine Physik in der Mittelstufe bei euch. Und der kam dann später zu mir, hat ja, ob er noch mehr von diesen, wir nennen die Dalton-Stunden, wo sie selber lernen, ob er noch mehr Dalton-Stunden haben kann. Der wollte am Schluss von 5 Leistungskursstunden 5 Dalton-Stunden. Der hat gar keinen Unterricht mehr gemacht und hat sie zu einem Top-Abitur geführt im Fach Physik. Er ist jetzt mein Nachfolger. Und es steht auch voll hinter dem Konzept, dass man selbstorganisiert lernen kann. Und das geht in vielen Fächern einwandfrei. Und in manchen Sachen muss ich halt doch was machen. Weiß Gott, wenn ich diskutieren will, dann muss ich einen festen Termin haben, da müssen mehrere Leute kommen. Und dann müssen wir halt was diskutieren oder was sprechen oder was gemeinsam erleben. Also Religion, wenn wir irgendwas über Sachen diskutieren, wie das muss aber nicht im Unterrichtszusammenhang gehen, das kann man auch im Kloster machen oder in der Natur oder in Tessé oder weiß Gott wo. Also das ist dann die andere Seite des Lernen durch Erlebens. Und die naturwissenschaftlichen Fächer, auch Chemie, läuft sehr viel über die Materialpakete, über selbstorganisiertes Lernen, was sich jeder reinziehen kann.
Jetzt habe ich gelesen, nur um das jetzt weiter fortzuführen, also okay, ich mache das als Schüler, weiß genau auch an der Lernziele, was ich machen oder was ich können muss und fühle mich dann irgendwann kompetent genug, dann auch zu sagen, ich kann das. Wie funktioniert das Testsystem? Weil Noten braucht ihr ja auch oder ich brauche irgendwas für mein Zeugnis und die Zuweisung, ja. Klasse bestanden, nicht bestanden und spätestens im Abitur ja sowieso dann über das Kurssystem. Jetzt habe ich gelesen, das entscheidet jeder selber für sich, wann er quasi bereit oder sie bereit ist, einen Test zu schreiben über das Thema, was halt einfach testpflichtig ist. Habe ich das so richtig verstanden, oder?
Ja, also was heißt testpflichtig ist? Du als Kind überlegst dir, du kriegst ein Kompetenzraster, da steht alles drauf, was man können kann in diesem Jahr. Und dann sagst du, okay, als Beispiel, ich beschäftige mich mit Bruchrechnen, schaust die Teilziele an, übst mit den Materialien, fragst bei deiner Peer Group nach, lernst gemeinsam mit der Peer Group, fragst in der Mathe-Lounge vielleicht einen Mathe-Lehrer, wenn du dir nicht sicher bist, was aber nur viele nicht brauchen. Und dann sagt man, ich möchte einen Gelingensnachweis schreiben. Den Gelingensnachweis holt man dann bei seinem Lernbegleiter. Der gibt den raus, dann schreibt man den bei ihm in der Nähe, dann gibt man den ab und dann korrigiert es der Mathe-Kollege und gibt eine Rückmeldung. Und wenn du mehr wie 25 von 30 Punkten hast, hast du es bestanden, dann wächst dein Balken in Dealer. Dealer ist unsere digitale Lernplattform, auf der alle Informationen zusammenlaufen, wo die Kontakte zu den Eltern laufen, wo alle Informationen vernetzt sind, das Schultagebuch drin ist. Und dann sieht man, okay, der gelbe Balken, wenn es Mindeststandard war, oder der grüne Balken, wenn es Regelstandard war, oder der blaue Balken, wenn es Expertenstandard war, wächst um ein Stückchen. Und hat einer nicht bestanden, hat einer nur 20 von 30 Punkten, dann kriegt er eine Rückmeldung, pass mal auf, war schon super, aber die zwei Teilkompetenzen fehlen dir. Deswegen brauchen wir die Aufschlüsselung in Teilkompetenzen. Dann kann er die nochmal nachüben und macht sie ein, zwei Stunden oder zwei Tage später nochmal, weist dann diese Sache nach und hat dann die Kompetenz doch noch erreicht. Dieses alles ist auch im Sinne der Hattie-Studie, der sagt, dass die formative Bewertung eines der effektivsten Dinge ist oder das effektivste überhaupt ist, um in der Schule voranzukommen. Und das machen wir ja leider nicht. Wir schreiben ja Klassenarbeiten. Du kriegst zwar eine korrigierte Version deines Aufsatzes, aber keiner guckt mehr nach, was er jetzt da genau gemacht hat, weil er nicht die Chance hat, das nochmal zu verbessern. Und bei uns wächst dann einfach der Balken. Und an diesem Balken, ohne dass du je eine Note gekriegt hast, können wir ablesen, was du für eine Note im Endjahr oder was für eine Note kriegst. Also wir brauchen nie einen benoteten Test. Das heißt, Quantität und Qualität deiner abgegebenen Gelingensnachweise entscheidet über die Note.
Jetzt kam bei mir natürlich sofort die Frage auf, jetzt schreibt Schüler A den Gelingensnachweis und der Schüler B sagt, ach cool, was kam denn da dran und schreibt denn eine Woche später? Also muss ich jetzt als Lehrer in der Lage sein, für jeden Schüler meiner Gruppe, die ich habe, für mein Fach dann unterschiedliche Tests auf Wunsch quasi schreiben zu können? Ich stelle mir das als unglaublich aufwendig vor, um zu vermeiden sozusagen, dass ein Vorteil bei dem, der als nächstes oder danach schreibt, entsteht. Also einfach, dass man irgendwie sagt, das ist ja unfair, der wusste vielleicht schon die ein oder andere Frage, geht ja nicht, also müsste ich ja immer einen neuen Test schreiben.
Wenn sie so einfach zu befragen sind mit Ja und Nein, wäre es ein schlechter Test. Aber egal, wenn einer eine Erörterung schreibt, dann kann er ihm wohl schon sagen, was da jemand eine Erörterung schreibt. Oder auch bei der Mathe, bei einer komplizierteren Matheaufgabe, wenn der sich alles merken kann, wo er einen Strich hinmachen muss, wo welche Zahl unter welcher stehen muss und was für einen Antwortsatz man schreiben muss, wenn der das dem wirklich dann sagt, dann soll er es von mir aus aufschreiben. Also wenn es geht ganz schlecht und die machen das auch nicht, aber wenn er will, soll er es machen. Er betrügt ja nicht uns, er betrügt ja sich. Weil irgendwann kommt die Hauptschulabschlussprüfung oder die Realschulabschlussprüfung oder die Klausuren, die für das Abitur sind und dann weiß er nichts. Was nützt es ihm dann? Nützt es ihm ja eigentlich nichts. Hat er sich selbst betrogen, hat vorgegaukelt, er könne was, was er in Wirklichkeit gar nicht kann. Das rächt sich ja irgendwann. Und es macht bei uns auch keiner. Macht auch wenig Sinn. Ja, aber klar.
Ja. Ja, bei uns halt so, wenn ich eine Nachholarbeit schreibe, dann habe ich schon immer Angst, dass vorher viel rüber gewandert ist an Aufgaben, die ich gestellt habe. Einfach, weil man so das Gefühl hat, man möchte es halt unglaublich fair einfach haben, die schon geschrieben haben, also denen das Gefühl zu geben, dass zum Beispiel Nachschreiben, also das Fehlen in einer normalen Klausur, kein Vorteil für jemanden ist. Das möchte man natürlich vermeiden. Und deswegen versucht man dann so eine Nachholschulaufgabe ganz anders zu gestalten, was ja in dem Sinne ein weiterer Gelingensnachweis wäre. Also wenn jetzt der erste Schüler schreibt und danach schreibt der nächste, dann wäre das für mich so, zumindest geistig habe ich mir das jetzt so vorgestellt, wie ständig eine Nachholarbeit zu schreiben. Also jedes Mal gefordert zu sein, einen völlig neuen Test zu entwerfen, wo mir ja irgendwann auch die Ideen und die Fragen dann ausgehen. Und das war einfach so ein Gedanke, der mir da sofort aufkam.
Ja, also wenn wir jemanden im Verdacht hätten, er würde sowas machen, dann, die schreiben das ja einzeln. Dann stelle ich dem zwei Verständnisfragen, dann weiß ich sofort, ob es blickt oder nicht.
Naja, das ist klar. Das haben wir jetzt dann, mit KI sowieso das Problem, müssen wir sowieso immer drauf gucken.
Ja, genau. Und da kann ich ja ganz einfach in einem mündlichen Test überprüfen, kann der die Regeln des Bruchrechnens oder kann er es nicht. Und da kann ich auch hinweisen, ja, von mir aus können wir dir deinen Balken eintragen, aber was bringt es dir fürs Leben? Du hast ja keine Ahnung von der Sache. Und das sieht eigentlich auch jeder ein. Uns geht es ja nicht ums Abprüfen. Wir machen es ja genau umgekehrt. Er er wieder den Beweis des Gelingens erbringen. Er sagt, ich glaube, ich blicke das mit dem und dem. Und erstens geht es gar nicht so leicht, wie man denkt, das so zu machen, als ob man es kann, weil die so Aufgaben sind ja schon komplex. Wenn ich jetzt die Kreisberechnung machen muss ich die Formel da hinschreiben, ich muss schon ausrechnen können, ich muss die Nebenrechnung machen, da muss man sehen, welche Zahl steht unter welcher. Das ist eine schriftliche eine Rechnung. Mhm. Da müsste er sich jeden einzelnen Zahl merken, was untereinander steht. Das wäre ja schon der Hammer. Aber dann hat er es irgendwie auch verdient, wenn er das alles kann. weil eine Mordsherausforderung wäre. Aber dieses Denken gewöhnen die sich bei uns komplett ab. Die sehen, aha, das ist alles Sachen, die man können kann. Und ich suche mir da aus, was ich mir zutraue. Und das weiß ich dann auch nach. Und einer, der Durchstarter ist, den können wir eh so vertrauen, dass der sich nicht selbst betrügt. Das macht keiner. Warum auch? Er wird ja sich selber belügen, so machen, als ob er den Dreisatz könnte. Und dann kommt die Hauptschulabschlussprüfung und er kann nichts. Das wäre ja schlimm. Nützt ihm ja auch alles Betrügen in der 7. Klasse nichts oder in der 5. oder 6.
Ja, da rührt halt auch die Grundangst von uns Lehrer, Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, her, insbesondere am Gymnasium, dass das Scheitern dann am Ende natürlich eine Riesenkatastrophe wäre. Und insofern unterliegt man vielleicht auch dem Irrtum, dass wir das mit, negativ gesagt jetzt mit Zwang und diesem Prüfungsdrill irgendwie erreichen wollen, dass jeder immer mitlernt. Weil man teilweise halt Leute dann auf der Strecke lässt, so ist zumindest mein Eindruck dann, die dann wirklich sagen, nee, also ich komme nicht mehr mit, ich gebe jetzt auf.
Okay, also, ja, aber dann ist ja gut, wenn bei euch keiner auf der Strecke bleibt im bisherigen System, würde ich auf keinen Fall was ändern.
Ja, das heißt, auf der Strecke bleibt. Dann ist ja alles super. Es sind halt immer wieder Leute dabei, die dann, da fragen dann immer, wie ist denn der so weit gekommen? Und jetzt übertrage ich das auf das System des selbstständigen Lernens.
Obwohl ihr dauernd Echsen macht, obwohl ihr dauernd wundert euch, warum die so weit gekommen sind.
Das
verstehe ich ja dann aber nicht.
Ja, nee, das verstehen dann die Leute selber auch nicht. Ne? Dass sie dann sagen, haben wir da irgendwelche, die Leute durchwinken oder schreiben die dann zu einfache Tests? Und dann steht immer so ein bisschen ein Misstrauen zwischen den einzelnen Fachschaften und so weiter. Also es ist dann schon immer so, wie kam denn der Schüler so weit? Das ist nicht an unserer Schule, nur das habe ich an jeder Schule, wo ich bisher war. Gibt es immer so eine Gruppe, die sagt, wir müssen da so ordentlich mal gucken, dass in der 5. da ordentlich welche wieder zurückgehen, weil die können hier nicht hin. Und dann gibt es so die Fraktion, die sagt, aber der hat es ja da und da ist das schwer und da ist jenes schwer und dann drückt man ein Auge zu, der wandert dann weiter, 6., 7., 8. Und dann auf einmal merkt man, der ist absolut an der Grenze. Der ist hier so an der Grenze, wir haben gar keine Chance mehr, den irgendwie durch noch so viel Unterstützung weiterzubringen. Und das ist schon ein Fehler im System. Und das war ja auch, glaube ich, der Grund, warum man Gemeinschaftsschulen auch eingerichtet hat, um die Durchlässigkeit auch viel höher zu gewährleisten oder gewährleisten zu können, über auch dieses Kompetenzraster, dass man sagt, du bist halt jetzt gerade auf dem Niveau, das ist okay, du könntest jetzt mit ein bisschen mehr Anstrengung vielleicht noch ein Level höher steigen oder wenn du sagst, das ist für dich okay, dann, aber das ist ja bei einem getrennten Schulsystem ja nicht möglich so leicht, sag ich mal, natürlich kann man wechseln, aber ich habe mir das dann schon durchgelesen, fasziniert, wie leicht die Durchlässigkeit in so einer Gemeinschaftsschule dann ist. Also mein Eindruck zumindest.
Ja, es ist ja nicht so, dass die dass selbst wenn ihr ganz viele zurückschickt und sagt, der ist nichts fürs Gymnasium und der auch nicht und der auch nicht, ihr könnt so viel könnt ihr gar nicht wegschicken, dass alle genau in jedem Fach gleich gut wären. Also das wird ja nie funktionieren. Ihr werdet einen Supersportler haben, einen, der halt beim Joggen da nicht mitkommt. Ihr werdet einen guten Mathematiker haben, einen, der halt da nicht so gut ist. Der andere kann vielleicht besser Deutsch und kann besser Texte interpretieren und der andere kennt sich besser mit Biologie aus. Das heißt, wir können ja noch so 7, dann müssen wir schon extrem 7, dass wir nur noch die Besten dann übrig haben. Das kann ja auch nicht dann der Sinn sein, dass wir alle, die nicht in Anführungsstrichen mitkommen, irgendwo wegschicken, weil wir werden auch welche haben, die Spitzenleute in Mathe sind, der ist aber in Sport nicht so gut oder in irgendwas anderem nicht so gut. Das werden ja wohl, wir wohl immer haben. Und das ist ja auch genau das Problem des Schulsystems, dass wir meinen, alle müssten alles gleich gut oder gleich schlecht können. Wir kriegen ja gar keine Spitze mehr. Wir haben einen, der weiß Gott, am SC Freiburg in der Jugend spielt, und dem muss ich dann noch sagen, er muss jetzt ans Reck hängen, versaut sich den Rücken und kann beim Länderspiel der U16 nicht mitmachen. Warum soll ich sowas machen? Also es sind, wir haben ganz viel in einem, wir haben uns in dem System mit Unterricht festgebissen und kommen eigentlich da nicht mehr raus, weil wir auch die Lehrer nach Deputatsstunden bezahlen und weil die in einem Unterricht, klar gibt es Differenzierung, weiß ich alles, aber im Prinzip letztendlich eine Planung haben mit Zielen, Ziel der Unterrichtsstunde und so weiter. Wir suggerieren, als ob es gehen würde, dass einer was vordenkt und alle denken das nach und nachher können es alle. Und das merken wir ja, dass das nicht funktioniert. Dass wir das gut geplant haben, die Unterrichtsstunde, und ich war lange am Seminar, ich habe das unterrichtet, und dann so tun, als ob am Ende der Stunde alle das gelernt hätten. Wenn das so perfekt funktionieren würde, hätten wir ja gar keine Probleme. Aber das funktioniert eben nicht. Und was viel schlimmer ist, wenn immer einer vordenkt, was die jetzt in der nächsten Stunde denken sollen, werden sie zu richtigen Konsumenten erzogen. Die sitzen rein und denken, mal schauen, was der Lehrer jetzt mitgebracht hat. Wenn immer einer nur das nachdenken muss, was einer vorgedacht hat, da brauchen wir uns nicht, dann können wir doch nicht erwarten, dass wir beim Abitur selbstständig denkende Menschen haben. Weil die haben das ja gar nie gemacht.
Ja, stößt so ein bisschen in das hinein, was ja auch unser Generationenforscher hier in Augsburg, gibt es ja einen Bekannten, den Herrn Maas, sagt, dass gerade die jetzige Generation, die hat er in seinem Buch als Generation lebensunfähig bezeichnet, ja, weil sie halt sehr dem Konsum unterliegt, also sich sehr voll dröhnen lässt mit allem Möglichen und das dann auch ein bisschen so in der Schule erwartet und damit natürlich auch immer sehr unselbstständig unselbstständiger wird, da würde ja dieses Konzept deutlich dagegen arbeiten und wir genau nicht mit dem klassischen. Frag mich dann schon ein bisschen, ja, kann dann überhaupt die Änderung gelingen? Du sagst natürlich, klar, ja, es ist ja, ja, ich habe es ja gerade gemacht, also es geht ja auch. Und die Schnitte bei euch sind ja nicht schlechter, sondern besser als im Landesdurchschnitt. Mhm. Und das bestätigt ja nur das Ganze. Frag mich dann schon immer, wieso dann immer noch die Ausbildung so ist, wie sie ist. Also,
dass das fragen da wir uns ja auch.
Ja, dass da überhaupt nichts rüberschwappt, so ein bisschen, dass man sagt, mal perspektivisch mal was aufzeigen, was man auch machen könnte. Sag aber auch, dass beim einzelnen Lehrer die Bereitschaft vielleicht da ist, aber dann vielleicht aber auch der Schulleiter nicht, ja, wie soll man das sagen, schon den, der Wille vielleicht da ist, aber nicht vielleicht so die... Die das Durchhaltevermögen vielleicht haben von dir. Also das kann man ja niemandem auch vorwerfen irgendwie, oder? Wenn man so sagt, ich hätte es schon gern, aber dann hörst du, nee, das machst du mal nicht. Und das Ministerium kommt auch, nee, komm bloß nicht. Und pass auf da und hier und da hast du das rechtliche Problem und das hast du das. Ja, okay, dann, nee, okay, lassen wir. So stelle ich es mir vor.
Ja, also. Ja, selbst an unserer Schule ist es ja so, wenn ich eine Referendarin habe, dann muss ich ein paar Kinder fragen, wer von euch wird denn immer am Montagmorgen um 9 Uhr in den Raum reinsitzen? Da kommt eine nette junge Dame, sagt euch, was ihr macht, macht Erarbeitungsphase 1, Sammlung der Unterrichtsergebnisse, Erarbeitungsphase 2, Sammlung der Unterrichtsergebnisse und macht dann einen tollen Stundenabschluss. Und das müsst ihr machen bis im April, dann hat sie ihre Prüfungslehrprobe und dann könnt ihr wieder normal lernen. Das heißt, wir spielen Schule, damit die ihre Prüfung machen kann, damit eben was abgeprüft wird, was wir gar nicht brauchen.
Mhm. Ja, ist ja Vorschrift. Ne? Ich sage ja gerade, also wir haben ja wahnsinnig viele Vorschriften.
Eben drum sage ich ja, wir müssen uns langsam überlegen, welche Vorschriften überhaupt noch Sinn machen. Und das haben wir ausgiebig gemacht an der Alemannenschule und haben ganz viele Vorschriften großzügig ausgelegt.
Ja, wie legt er die Vorschrift dann aus, wenn Schüler selber in die Schule kommen dürfen oder auch von zu Hause lernen dürfen? Da ist ja das Einfallstor für etwaige juristische Probleme schon recht groß, hätte ich jetzt mal. Also
ja gut,
mal, wenn was also passiert,
bei uns war das halt so, wenn die wenn ich die Sissi reitet zum Beispiel, die reitet in der deutschen Nationalmannschaft, die ist mittwochs immer zu Hause und kommt nicht in die Schule. Und ihr Vater, der mit mir im Lions Club ist, schreibt jeden Dienstagabend, die Sissi ist krank und ich wünsche gute Besserung. Und die war am Donnerstag immer wieder gesund. Welcher Jurist will da was machen? Ich habe alles lückenlos belegt. Und der Vater auch. Wer soll überhaupt klagen? Der Vater will's ja, ich will's ja, das Kind will's. Von wem müssen wir jetzt Angst haben? Und wenn ich das hier im Podcast sage, dann sagt er, oh, der hat was Verbotes gemacht. Dann sage ich, Leute, war ein Scherz. Ich habe doch alles schriftlich, die ganzen entschuldigen. Da ist kein Problem.
Aber dass man das schon allein so denken muss, also naja.
Ja, dass man es allein so denken muss, ist doof. Aber das geht in ganz vielen Bereichen so. Mhm. Wir können schon ganz viel machen, aber wir müssen uns halt mit den Betroffenen einig sein. Und da können wir schon Homeschooling machen, aber für uns wäre es halt schöner, wenn wir es offiziell machen könnten. Und da sind wir an der Arbeit. Müssen wir halt möglichst viele überzeugen, dass sich da was tut.
Ja, ich bin ja auch Vater, das heißt, also ich überlege ja dann auch, auf welche Schule schicke ich meinen Sohn in dem Fall. Und wenn ich jetzt, ich hatte das auch schon zu dem Zeitpunkt gehört, dass es eben solche Modelle auch schon gibt. Bei uns in Augsburg gibt es tatsächlich eine Realschule, die das jetzt genauso, wie du das erarbeitet hast, in Teilen übernehmen möchte. Die sind da sehr bemüht, das so einzurichten, dass das auch passt, mit großzügigen entsprechenden Lernlandschaften und abseits vom Klassenzimmer und selbstgesteuert und so weiter. Also ich bin mal gespannt, in welcher Form das dann umgesetzt wird. Auch offiziell eben dann, also auch mit Unterstützung vom Ministerialbeauftragten und so weiter, also als Modell. Und da denke ich jetzt mal aus der Elternsicht, und ist es nicht, kam da gar nichts zurück von wegen, was machen eigentlich noch die Lehrer? So diese Dienstleister-Mentalität von wegen, naja, wenn der Lehrer keinen Unterricht mehr hält, für was ist er dann überhaupt noch da? Für die paar Tests zu korrigieren, und ansonsten sitzt er da und wartet auf Kundschaft. Also das ist so, was mir schon in den Ohren klingt, wenn ich das so höre, Lernbegleiter. Ich stelle es mir jetzt nicht so vor als Lehrer, weil ich weiß, was das alles mit sich bringt. Aber jetzt nur aus Elternsicht und ein Elternteil, das nicht Lehrer ist, kam da gar nichts in der Richtung. Das würde mich wundern, also dass da überhaupt nichts Bedenkliches irgendwie kam auf den Elternabenden oder irgendwie sowas.
Da kommt deswegen nichts Bedenkliches, weil die Eltern ja wissen, was die Lernbegleiter machen. Denn wir haben eine digitale Lernplattform. Mhm. Und auf der digitalen Lernplattform ist das Schultagebuch der Kinder. Und da können die Eltern jeden Tag nachgucken, was ihr Kind gemacht hat. Weil der Lernbegleiter schreibt da jede Woche zum Beispiel die Ergebnisse des Coaching-Gesprächs rein. Jedes Kind wird gecoacht und hat jede Woche eine Viertelstunde Gespräch, das auch noch festgehalten wird. Und da kann natürlich, können die Eltern jeden Tag reingucken. Wenn der in Mathe GN besteht, dann steht es sofort in der digitalen Lernplattform. Das ist ein sehr, sehr, sehr transparentes System. Und die Kinder wissen viel mehr, was ihr Kind macht, wie bei der traditionellen Schule. Der wird jede Woche ist ein Coaching-Gespräch, und es steht da drin, es geht eine Viertelstunde lang, das Coaching-Gespräch. Und das sehen sie sogar schriftlich, was der Lernbegleiter mit dem Kind vereinbart hat. Also das Problem haben wir jetzt überhaupt gar nicht, weil es eben sehr, sehr transparent ist für Eltern. Und die Materialien wandern auch nicht von alleine in die digitale Lernplattform Dealer, sondern die muss der Lehrer da einstellen oder die Fachschaft. Und jeder betreut einen kleinen Teil in Dealer, damit die Materialien da auf dem aktuellen Stand sind oder die Links auf dem aktuellen Stand sind. Wir verlinken das alles in unserem Materialnetzwerk, und dort stehen dann die Materialien endgültig. Aber das ist alles Job der Lernbegleiterinnen. Wir sind dafür da, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Früher hat man immer gesagt, oh, ich bin dafür verantwortlich, dass die Kinder was lernen. Und da sage ich, nee, bist du nicht mehr. Du bist dafür verantwortlich, dass die Kinder was lernen können. Das heißt, steht der entsprechende Raum zur Verfügung, haben sie genug Zeit zum Lernen, wie ist die Expertise gemanagt? Das heißt, Expertise managen Ist die Lehrkraft erreichbar, die entsprechende Fachlehrkraft erreichbar? Sind die Materialien hochgeladen? Sind Erklärfilme verfügbar in den Materialien? Haben wir einen Bereich, wo man leise lernen kann? Haben wir einen Bereich, wo man kooperativ lernen kann? Funktioniert die Graduierung? Wir haben eben ganz viele Werkzeuge geschaffen, die das überhaupt erst ermöglichen. Und das ist Job des Lernbegleiters. Und diese Dinge sind halt bei uns extrem sichtbar. Dass die Eltern können in Dealer reingucken, was für einen Status hat mein Kind, wie viel hat es in Mathe gemacht, wie viel hat es in Deutsch gemacht, wo ist es in Englisch dran, welche Clubs er hat belegt. Und da kann man jederzeit reingucken.
Ja, also ich bin mir da bewusst, weil ich viel Materialien selber erstelle, auch Filme und auch jetzt hier Podcasts, wie viel Arbeit das ist. Also für mich ist das eher so, dass ich weiß, dass das mehr Arbeit wäre, wie den normalen Unterrichtsbetrieb aufrechtzuerhalten. Dennoch hat die Befürchtung, dass dann, weil man hört ja so manches immer auch und man ist auch schnell dabei, Lehrer als eigener Lehrer zu verurteilen und zu sagen, ja, was macht denn der da eigentlich, wenn es um die eigenen Kinder geht? Und daher war das so eine Idee, aber gut, das klingt ja sehr positiv, wenn das so anerkannt ist auch und dann das Feedback oder die Transparenz so hoch ist. Das ist natürlich immer sehr wünschenswert. Eigentlich wäre ja genau das etwas, was Eltern sehr begrüßen. Und das tun sie ja dann mit auch. Das ist
ja, du hast das Buch gelesen, da hat es ja auch, oder bist dran, weil, weiß nicht genau.
Ja, schon durch. Ja.
Da hat es ja auch Stellungsnahmen, da haben schon Stellungsnahmen von Eltern drin, die sagen, dass es ihre Familien gerettet hat und dass sie, und wie viel sie davon, von dem System auch für sich und für die Familie profitieren. Weil es gibt ja keine Hausaufgaben mehr. Mhm. Die Schule ist der Ort des Lernens und wir nehmen jeden so, wie er ist. Jeder kann in seinem Tempo lernen und wird getröstet, falls nicht so läuft, wie er es gedacht hat. Und hat das Coaching-Gespräch und hat Freunde um sich rum. Und wir haben halt sehr viel Zeit, mit den Kindern zu reden und zu diskutieren und zu planen und gemeinsame Sachen zu erleben, weil wir eben keinen Unterricht machen. Und ich kenne viele Schüler in Norddeutschland, die machen wie wild jetzt Coaching-Fortbildungen für die Lehrkräfte. Das nützt alles nichts, wenn die keine Zeit haben zum Coachen. Bei uns, wenn einer Lerncoach ist, bekommt er 15 Kinder, die er coacht. Dafür bekommt er 15 Unterrichtsstunden Ermäßigung. Das ist nicht wenig.
Das sind
richtig viele Stunden. Die halten, machen nur noch wenig so was Ähnliches wie Unterricht. Ja. Also sie sitzen an der Mathe-Lounge, in der English-Corner, in der Deutsch-Ecke. Das sind so die Sachen.
Das heißt, es ist aber schon ein Ganztagsprogramm, oder? So generell jetzt an der ganzen Schule. Das ist sich aufgeteilt wie bei uns. Wir haben ja einen Teil Halbtag, einen Teil Ganztag.
Nein, bei uns ist Ganztag. Mhm. Aber ja, bei uns gibt es halt viele Absprachen. Wenn wir ein Kind haben, für dessen drei Nachmittage zu viel, dann kann es auch nur zwei machen. Das spricht man mit den Eltern ab.
Aber auch für die Lehrer dann eine Arbeitszeit von, so wie das teilweise in den nordeuropäischen Ländern ist, so von 8 bis 16
genau,
Uhr, oder?
35 Zeitstunden.
Ja, genau. Ja. Also keine Deputatstunden
sozusagen. Nicht von 8 bis 16 Uhr, sondern sie sind 35 Zeitstunden anwesend. Mhm. Wann das ist, weiß ich als Schulleiter nicht. Okay. Das wissen die Teams. Es sind immer in Quadrigen zusammen, vier Lehrerteams. Und die haben halt jedes 15 Kinder und die betreuen die gemeinsam. Da machen wir mit allen Kolleginnen und Kollegen psychologische Tests, damit sie für sich eine Rückmeldung haben, was kann ich gut. Und dann teilen die sich ein, wer was macht. Wenn er sagt, ich bin eher der Inputfilme aufnimmt, dann macht er Inputfilme eher. Wenn einer sagt, nee, ich würde gerne die Elternbriefe schreiben oder Einladungen, wenn was ist, über Dealer verschicken. Oder ich mache den Dealer-Manager, dann kann der das eher tun. Ein anderer sagt, ich übernehme ein paar mehr in Coaching, weil das ist einfach meine Sache. Und so schauen wir, wer kann was besonders gut. Und so kann man sich im Team gegenseitig super entlasten.
Jetzt sind wir schon eigentlich bald am Ende. Ich hätte jetzt noch ganz kurz zu dem Materialnetzwerk nochmal aufgegriffen. Wenn man jetzt als Schule oder auch als einzelner Lehrer, wenn das geht, weiß ich ja nicht, oder Lehrerin, sagt, da möchte ich mich irgendwie beteiligen oder das möchte ich nutzen. Wie ist das gedacht? Also ich meine, Materialnetzwerk, ich kenne das so, da gibt es halt Materialbörsen, da muss ich für bezahlen. Dann gibt es Materialbörsen, die sind innerhalb der Bayern Cloud bei uns integriert. Da kann ich einfach mal gucken, was die anderen machen. Über TechShare kann ich mir Kurse runterladen und die bei mir implementieren. Wie ist das bei euch so gemanagt sozusagen für die Interessierten?
Also, wie gesagt, wir sind eine gemeinnützige Genossenschaft, das Materialnetzwerk EG, und es stellt allen Lehrenden und Lernenden praktisch erprobte Lernmaterialien für das selbstorganisierte Lernen her und zu kostenlos zur Verfügung. Das sind, und da gibt es einen webbasierten Editor, den Material-MNW-Editor, mit dem können die Lehrkräfte einheitlich strukturierte Materialien erstellen und untereinander austauschen. Die Materialien kosten überhaupt nichts. Wenn du den Editor benutzen willst, kannst du als Genosse dazukommen, wenn du alleine bist an der Schule. Und einen zweiten Genossen in der Schule nehmen auch noch kostenlos dazu. Und wenn die ganze Schule das dann nutzt, dann kaufst du eine Schullizenz. Da reden wir aber dann von ein paar hundert Euro im Jahr. Hast aber dann noch einen eigenen Account. Das heißt, das kostet alles im Prinzip. Die Materialien kosten gar nichts. Wir stellen die auf OER, also Open Educational Resources, auf OER-Basis stellen wir die her und tauschen sie auch zu diesen Bedingungen. Da kann man, weiß Gott, die Materialien, wir haben bisher 174 Materialien, Pakete, komplett öffentlich gestellt. Die Alemannschule hat aber über 500 Pakete. Dann sind aber noch von anderen Schulen noch Sachen freigestellt. Das heißt, es ist eine große, große Tauschbörse auch, wo jeder kostenlos auf alles Zugriff hat. Kostet nichts.
Aber schon mit dem Augenmerk auf selbstverantwortlichem Lernen. Also ich kann mir da jetzt nichts runterladen, hier Arbeitsblatt und Stundenkonzept, was kommt an die Tafel und so weiter, sondern das ist dann schon immer...
Nein, das ist, hat damit gar nichts zu tun. Also die Materialien sind speziell konzipiert für selbstorganisierte Lernen und sind auch nicht zum Ausdruck gedacht. Mhm. Das muss ich sich vorstellen, ist ein Materialpaket, da sind zu Bruchrechnen 50 Seiten drin. Das ist aber digital. Und dann steht vorne drin die Teilziele. Ich kann Brüche gleichnamig machen, ich kann Brüche addieren und so weiter. Und dann ist die Zuordnung dabei, mit welchen Arbeitsblättern oder mit welchen Erklärfilmen oder mit welchen Bereichen du diese Teilkompetenz üben kannst, die du nicht kannst. Und wenn du eine Teilkompetenz kannst, hakst du die einfach ab, dann musst du die ganzen Sachen gar nicht machen und wendest dich den Sachen zu, denen du nicht kannst. Und deswegen sind die auch nicht für den Ausdruck gedacht. Die stehen digital zur Verfügung. Die kann man runterladen. Und wenn man es dann kann, weist man das Gelingen nach mit dem Gelingensnachweis und wendet sich dem nächsten Materialpaket zu.
Das heißt, die Schüler haben halt einfach auch so einen Zugang zu diesem Materialnetzwerk dann und können dort den Teil, den ich
das
ihnen
ist dann
aufgebe,
alles bei
sozusagen.
Ja, das ist bei Dealer. Nee, wir geben nichts auf.
Mhm. Wenn ich jetzt den Schülern Schule, teilen will, ja. Wie kommen die dann da dran? Sind ja wahrscheinlich da auch als ganz normaler Teilnehmer in dem Netzwerk dann drinnen oder registriert?
Nein, das sind nicht in dem Netzwerk drin. Das ist, also das Materialnetzwerk sind die Inhalte und Dealer ist der Schrank.
Ach so, jetzt, okay.
Und, und in dem Dealer ist dann nur ein Link drin. Mhm. Und ich klicke auf den Link rein in Dealer und dann bin ich alles auf dem Materialnetzwerk und lade mir das runter. Und die Inhalte vom Materialnetzwerk, die kannst du auch in Moodle oder in weiß Gott was oder auf euren Schulserver stellen. Genau, ja. Wie die da dran kommen, was müsst ihr mit den Kindern halt checken. Da braucht halt jeder einen Zugang. Bei uns ist es ein Dealer-Zugang. Mhm. Und bei Dealer laufen aber auch alle, da ist das Schultagebuch, denn da werden die Zeugnisse geschrieben. Da ist Kontakt zu den Eltern, da ist Kontakt zwischen den Kolleginnen. Da kann ich sowas wie FaceTime mit jemand reden, wenn der zu Hause ist. Das ist alles in Dealer integriert und wir nutzen deshalb. Aber die Materialien kann ich theoretisch auch per AirDrop weitergeben, aber in unserem Sinne beim selbstorganisierten Lernen macht es eben nur Sinn, wenn es einen Platz gibt, wo ein Schüler da jederzeit frei rankommt. Deswegen haben wir auch die Kompetenzraster, wo es dann sehr übersichtlich ist, was gibt es denn in diesem Jahr überhaupt, in diesem Schuljahr? Und dass auch einer sagen kann, ich gehe nach einem halben oder dreiviertel Jahr, gehe ich schon ins nächste Schuljahr, weil ich habe das alles schon gemacht. Und diese Freiheiten haben wir durch dieses System.
Okay, bei uns ist es die Bayern Cloud, da ist dann so ein Moodle-System drinnen, da ist Videokonferenz drin, da ist alles drinnen, Messenger-Systeme, genau. Da müsste man dann oder da könnte genau. man das dann hineinladen.
Da sozusagen. Könnte man das hochladen, ganz genau,
richtig. Und organisieren, ja. Okay, ja, das nutzen wir natürlich regelmäßig. Ja, du, Wahnsinn, also ich glaube, alle, die zugehört haben, sind jetzt erst einmal etwas überfordert und überlegen, wo, ja. Können wir das teilweise umsetzen? Kann man das ganz umsetzen? Auf jeden Fall kriegt man Lust auf Veränderung, wenn man dir so zuhört. Hoffen wir es, weil ich fand es nicht nur spannend, sondern es hat mich echt motiviert, weiterhin darüber nachzudenken, was mein Beitrag dabei sein kann. Zumindest ein kleiner soll der Podcast sein. um das ein bisschen weiter hier in Schwaben zumindest bekannt zu machen. Also es ist jetzt hier ja sehr regional bei mir. Ja. Würde mich natürlich freuen, wenn da auch Leute auf mich zukommen. Ich kenne ja einige durch die Fortbildungen, die ich auch mache, dass man ins Gespräch kommt über sowas. Das wäre schon mal toll. Ich danke dir herzlich und gerne noch ein Schlusswort von deiner Seite vielleicht.
Ja, lieber Dirk, ich sage dir auch recht herzlichen Dank. Wünsche dir ganz viel Freude auf dem Weg eurer Schulen vom Ort des Lehrens zum Ort des Lernens. Und mit genügend Geduld können wir das alles schaffen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Stefan. Und vielleicht hört man oder sieht man sich auf der ein oder anderen Veranstaltung mal. Das würde mich freuen.
Würde mich auch freuen.
Mach's gut, dir ein schönes Wochenende. Tschüss.
Ja, ebenso. Tschüss.
Tschüss.
Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.